Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Und jeder kennt wahrscheinlich das Problem, was wir heute besprechen möchten. Ich hatte ja mal meine Karriere im Corporate-Umfeld bei Banken. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen konservativ da. Und das Tolle ist ja, man hat ganz, ganz viele Kollegen. Also ich beneide Unternehmen, die irgendwie 10, 20 oder 50, 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Was immer auf der Strecke bleibt, ist tatsächlich, und das kenne ich von ganz vielen, man geht so durch den Gang und fragt sich, wer ist denn eigentlich der Kollege oder die Kollegin, die sieben Türen weiter sitzt? Ich habe eigentlich mit denen nichts zu tun. Jetzt kann man da reingehen, man kann sich vorstellen, aber manchmal will man das ja nicht. Lange Rede, da kurzer Sinn. Man hat immer in einem Unternehmen, aber in einer bestimmten Größe damit zu kämpfen, dass Menschen sich teilweise gar nicht kennen, dass Menschen wenig bis gar nicht miteinander kommunizieren und dass Menschen natürlich ihr Wissen für sich behalten. Und dann gibt es ganz schlaue Menschen, die kommen auch aus der Corporate-Welt und haben das damals erkannt und haben gesagt, hey, da müsste man doch mal was machen. Und es gibt einfache Lösungen, auf die man erstmal kommen muss. Es muss nicht mal sehr kompliziert sein. Und eine dieser Lösungen, die auch noch richtig gut funktioniert, wirtschaftlich total sinnvoll ist und irre viel Spaß macht, hat mein neuester Gast mitgebracht. Bei uns heute im Podcast ist der liebe Christoph Drebes von den Mystery Minds. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich, Tagger.
Mystery Minds. Der Name ist schon cool. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ist das tatsächlich so? Du kannst dich ja gleich einleitend dazu vorstellen, dass in bestimmten Unternehmensgrößen der Kollege oder die Kollegin wirklich teilweise ein Mysterium ist?
Total. Das war die Inspiration auch für den Namen. Also freut mich auch hier zu sein. Mein Name ist Christoph Drebes und ich bin eben Gründer, Co-Founder, Geschäftsführer von Mystery Minds. Und das Ganze ist entstanden durch ein Konzept in einem großen Konzern. Können wir gleich gerne noch tiefer eintauchen. Und wir haben beim Mittagessen Mitarbeiter zufällig vernetzt. Und da kam der Name Mystery Lunch auf. Und wir haben am Anfang in der ersten Phase einfach nur ein Angebot gehabt. Person aus einer unterschiedlichen Abteilung trifft sich mit jemandem aus einer anderen Abteilung und die kommen zum Mittagessen und tauschen sich aus. Weil, wie du es eingangs schon gesagt hast, man klopft halt nicht an drei Türen weiter und sagt, hallo, ich bin Christoph, will mal mit dir reden. Aber in Deutschland geht man sehr viel Mittagessen. Und deswegen haben wir diese Networking-Mittagskultur genutzt, um unser erstes Produkt zu bauen. Das war damals Mystery Lunch. Und wir haben bei den Mittagessen dann gemerkt, dass da sehr viel Positives passiert. Also man entdeckt, dass man zwei Prozesse gleichzeitig macht an verschiedenen Teilen im Unternehmen. Es kommen neue Ideen auf. Man kann einfach viel besser arbeiten, wenn man andere Leute kennenlernt. Und dann haben wir eben im nächsten Schritt gesagt, wir machen nicht nur zufällige Vernetzung beim Mittagessen, was so ein bisschen das professionelle Blind Date hat, sondern wir gehen einen Schritt weiter und bauen sinnvolle Verbindungen. Und dann war der Name Mystery Lunch und die Marke schon sehr bekannt. Und wir haben gesagt, okay, dann gehen wir weiter und machen das eben aus Mystery Minds, um auch Köpfe zu verbinden in Unternehmen.
Ich meine, es ist total naheliegend. Ja, nachdem ich euch kenne, frage ich mich, warum gab es das nicht früher und warum haben das Unternehmen nie gemacht und warum kommt man da nicht drauf? Aber ist tatsächlich so. Also je nach Größe, ne, dann sitzt jemand in Finance und sieht die Marketingleute teilweise nicht oder jemand im Versand geht ja gar nicht dahin, wo vielleicht der, weiß nicht, die Produktentwickler sitzen. Man muss das ja nicht machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für jeden Unternehmenslenker total wertvoll, ne? Das einfach für die Kultursteuerung, aber auch für diesen generellen Spirit. Also ich will ja nicht da, wo ich eigentlich den Großteil meines Tages verbringe, irgendwie mich fremd fühlen. Ganz im Gegenteil. Ich will ja auch mal grüßen und sagen, ja, Sabine, ja, und der Tim und was weiß ich wer. Das schafft Verbundenheit. Wie kam das denn an? Ich meine, damals warst du noch angestellt, ja, großes Telco-Unternehmen. Du warst angestellt. Geht man da zum Chef und sagt, ich mach das jetzt und dann schaut man mal? Oder wie habt ihr das damals initiiert?
Das war eine ganz tolle Geschichte. Und wie du schon gesagt hast, wir waren bei O2 Telefonica angestellt, also mein Mitgründer auch. Und wir waren in einem Graduate-Programm, also das war so ein Trainee-Programm, wo wir aus verschiedenen Abteilungen waren. Und da war mein Mitgründer in der IT, ich war im Marketing damals und wir sind umrotiert in unseren Bereichen. Also ich hatte 4 Stationen im Marketing, er hatte 4 Stationen in der IT. Und das Coole war, wir waren 20 Graduates in Europa bei Telefonica und haben dadurch sehr viel gesehen. Und hatten hier in München zum Beispiel auch eine Kollegin, die war im HR, hat eine Kollegin, die war in der Legal-Abteilung. Und nur durch dieses Programm haben wir festgestellt, es ist total wichtig und total spannend, in die anderen Bereiche reinzublicken. ich war wahrscheinlich im Marketing der Einzige, der direkt mit der IT gesprochen hat, weil ich Stefan da eben kennengelernt hatte in dem Programm. Und dann war es ziemlich cool von der Story, weil wir damals eine Kulturinitiative hatten, einfach machen. Zum einen natürlich Sachen angehen und nicht zu lange zu diskutieren und aber auch Sachen einfach und lean machen, dass man sie schnell aufsetzt. Und dann hatten wir die Idee bei einem Mittagessen, weil wir in dieser Runde eben auch jede Woche Mittagessen waren, lass das doch anderen auch anbieten. Und dann war das ein ziemlicher No-Brainer. Also wir haben dann in Google Forms gebaut und in einer Excel-Tabelle das mit so einem Makro total simpel gematcht und haben es einfach unseren Abteilungen zur Verfügung gestellt. Und dann sind ganz schnell andere auch drauf aufgesprungen. Dann kam Internal Comms und dann hat man es im Konzern sogar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa gelauncht. Und da hat es eben super funktioniert, dieses Mystery Lunch. Und dann hat es nicht lange gedauert, es kamen andere Firmen haben angeklopft und dann kam so langsam die Idee, lass das doch nebenher machen.
Und Markus Flert hat also quasi sich selbst bewiesen, ja, dass es funktioniert.
Ja, total, ja. Und das Wichtige bei so einer Initiative, es muss halt einfach sein und für die Mitarbeiter auch einfach sein und total niederschwellig, sich da anzumelden. Und das ist bis heute unser Fokus, das sehr lean zu machen. Also du meldest dich an, gibst 4, 5 Daten über dich ein. Kommt dann natürlich auf das Programm an, also wenn du Mentor bist, ein bisschen mehr, aber normalerweise ist es dann Abteilung, Interessen, Standort und irgendwie Verfügbarkeit. Und dann kriegst du automatisiert E-Mails und Kalendereinladungen mit anderen Kollegen.
Ziemlich cool. Ich hab vor ein paar Monaten mal einen TikTok gesehen. Da war so ein Phänomen, da ging es darum, wie viele Leute ihre Mittagspause alleine verbringen. Und da war eine junge Frau, ganz am Anfang ihrer Karriere, erster Job nach der Uni, ich habe so ein Video aufgenommen und sagte, ich gehe in der Mittagspause, setze mich immer ins Auto. Oh. Ich habe keinen Anschluss. Die sind auch alle sehr komisch, vom Alter her sehr weit weg von ihr. Sie war so Anfang 20 und setze sich ins Auto eine Stunde und in ihrer Mittagspause. Dann isst sie da was und hört ein bisschen Musik und dann geht sie da zurück ins Büro. Also sie würde auch gerne, sie wollte das auch gerne, Verbindungen schaffen, aber dann sagt sie, bin jetzt nicht so outgoing und auch meine Kolleginnen und Kollegen habe ich nicht das Gefühl, dass sie das auch wollen. Und dann habe ich die Kommentare gelesen. Das war viel interessanter. Das Video hatte irgendwie, weiß nicht, über 6000 Kommentare. Und die allermeisten waren, ja, ich kenne das, ich mache das auch. Ja, ich kenne das, ich mache das auch. Ich arbeite bei einem 100-jährigen Unternehmen, ich arbeite bei einem was weiß ich was Unternehmen. Was die alle gemeinsam hatten, war, dass es meistens junge Leute waren, die den Anschluss nicht hatten, weil sie das auch teilweise durch natürlich Pandemie, aber auch davor die Jahre einfach nicht mehr gelernt hatten, Smalltalk und so weiter zu machen. Und auf der anderen Seite war, der Wunsch war aber da, dass sie Anschluss wollten. Und ich glaube, auch auf kultureller Ebene ist es ganz, ganz wichtig, und das wird, glaube ich, auch immer wieder vernachlässigt, dass Menschen sich mehr austauschen im Unternehmen. Was ist so der erste Erfolg?
Vielleicht da noch ein Punkt ergänzend, der super spannend ist. Du hast das ja gerade angesprochen, Leute sind einsam auf der Arbeit und ihnen fehlen diese Verbindungen. Und das ist was wir natürlich angeschaut haben. Wie sieht das aus global? Und wir haben gesehen, da gibt es Studien nur in USA und England. Also da gab es nichts in Deutschland. Und wir haben gerade dieses Jahr, vor 2 Monaten, eine Studie dazu veröffentlicht, haben 500 Wissensarbeitende gefragt in Deutschland, wie einsam sie sind und haben da ein paar Analysen gefahren. Und das ist überraschend, das sind 11%, die sich als einsam einschätzen am Arbeitsplatz. Und das ist sogar auch im Büro. Also es gibt Mitarbeiter, wie du gerade sagst, die gehen ins Büro, haben da ihren Arbeitsalltag, schätzen sich als einsam ein. Remote ist es natürlich noch ein bisschen mehr, da geht es hoch bis 14%, aber es ist total überraschend, dass es eben das gibt, das Phänomen. Und was mich schockiert hat von diesen Leuten, die sich als einsam bezeichnen, reden 13% an 4 bis 5 Tagen mit niemandem. Also es gibt Menschen, die arbeiten in einem Unternehmen und reden an einem Tag mit niemandem, da gibt es natürlich mehr, aber es gibt 13% von denen reden an 4 bis 5 Tagen mit überhaupt niemandem. Das finde ich total schade, weil diese Menschlichkeit im Unternehmen ist wichtig. Man braucht Austausch und das hat halt massive Effekte auf gesundheitliche Faktoren, es gibt Zahlen, die sagen, dass Einsamkeit fördert die Sterblichkeitsrate um 26%. Das ist schlimmer als Alkohol. Ich glaube, da sind Arbeitnehmer, auch in der Arbeitgeber in der Verantwortung, das auch zu unterstützen und dafür Formate anzubieten.
Ja, also jeder, der das nicht glaubt, ich hatte darüber mal einiges gelesen, wie schwer es ist, mal einen Tag nicht zu sprechen. Ja, das haben ein paar Jungs im Kloster haben damit angefangen, einen Tag nicht sprechen mit niemandem, dann zwei, dann eine Woche, dann einen Monat. und haben festgestellt, das macht was mit mir. Greifbar war das gar nicht so wirklich für sie, aber sie haben gemerkt, so Lebensfreude ist weg. Man lacht gar nicht mehr. Da ist keine Freude mehr. Man steigt morgens auf und hat schon schlechte Laune, weil man weiß, ich werde heute mit niemandem sprechen. Gibt keinen Austausch. Du hast ja auch Dinge, die du mitteilen willst. Du willst ja nicht nur erfahren, du willst ja auch Glück teilen oder Problem teilen oder einfach mal irgendwas loswerden. Ohne jetzt zu sehr auf mentale Gesundheit zu gehen, aber das ist einer der wahrscheinlich massivsten Punkte. Auf der anderen Seite, das Potenzial und die Chancen nach oben sind ja viel höher, wenn wir uns austauschen. Also gibt ja nichts Besseres, als wenn du durch die Unternehmenstür kommst und du spürst gute Laune. Leute, die sich kennen, für neue Mitarbeiter auch, ja, wenn die Angst haben, so dieses erster Tag im Unternehmen. Für mich damals, schlimmste Frage, wo ist hier das Klo? Und wo geht man hier zum Mittagessen? Und ich habe immer gehofft, als ganz junger Teuger, dass dann einer sagt, ja klar, wir gehen heute gemeinsam, komm mit. Das wäre ja super, aber oft kam auch so, ja, also ich gehe zum Bäcker und du kannst da und da hingehen, wenn du willst. Ja, so. Aber stell dir vor, da gibt es sowas, dass man dann sagt, ey, brauchst du ja keine Gedanken machen. Ne? Wir machen das hier eh alle gemeinsam. Komm mit, schließ dich an. Oder heute ist, was weiß ich, Pizzatag. Da gehen wir alle zum Pizza essen. Kannst du dir eigentlich nur als Geschäftsführung ja nur wünschen. Jetzt kommen wir mal auf den Kern der ganzen Sache. Das ist ja, du sagst Mystery Minds, also heißt, ich kenne diese Kolleginnen und Kollegen ja am Anfang wahrscheinlich nicht. Ich tippe ein, ich bin der Teuger, mag Sport und will gern quatschen und mach HR und habe Zeit, keine Ahnung, dienstags und freitags 12 bis 1 Uhr zum Lunch. So, was wird da gematcht? Ist es Verfügbarkeit? Ist es Interesse? Ist es Alter? Oder ist es von allem etwas?
Das ist das Schöne, das ist komplett personalisierbar fürs Unternehmen. Und wir gehen am Anfang rein und beraten in die Richtung, was macht Sinn bei euch und was sind eure Anforderungen? Der ursprüngliche Gedanke von Mystery Lunch oder jetzt seit Covid Mystery Coffee ist, Leute zu matchen aus anderen Abteilungen. Mittlerweile ist es aber soweit und je nach Use Case können wir matchen basierend auf Interessen, auf Themen, zu denen man sich austauschen möchte. Im internationalen Kontext machen Sprachen total Sinn, dass man die gleiche Sprache spricht. Wenn man sich virtuell vernetzt, ist es auch noch ein Unterschied, auf welchem Land bin ich, auf welchem Standort bin ich, wo macht da eine Vernetzung Sinn. Und wir passen das eben komplett an und haben da jetzt Use Cases neben Mystery Lunch und Mystery Coffee, die gehen auf Mentoring, auf Onboarding speziell. Du hast das gerade gesagt, dass eben wenn Leute neu anfangen, gezielt auch Buddies kriegen, die sie unterstützen. Und dann diese Fragen beantworten können. Wo ist der Obstkorb? Wo geht man hier Mittagessen? Wie ist bei uns die Kultur? Wie redet man mit den Chefs? Also, dass man das auch übermitteln kann am Anfang. Und danach Use Cases für, was jetzt ganz groß im Kommen ist, sind so ERGs, also Employee Resource Gruppen. Wir haben ganz viele Frauennetzwerke, die wir vernetzen. Wir haben Muslim Communities, Black Communities, also alles, was Communities sind innerhalb von dem Unternehmen, die haben dann natürlich wieder ihre eigenen Kriterien. Und das Schöne ist, wir bauen eben diese Lösung für den speziellen Use Case für Unternehmen.
Ja, darf man echt nicht unterschätzen, so eine Subkultur innerhalb eines Unternehmens, davon gibt es ja dann immer ganz viele. Ne? Die Tech, ja, früher war es so die Techies, die Finance, die Marketing, die Vertriebsleute, in sich total geschlossen, jeder versteht sich mit jedem, aber so dieses typische Sales hält sich für das Beste im Unternehmen, die Techies beschweren sich über die Anwender vor dem Bildschirm, ja, die Finance-Leute beschweren sich über alle, weil sie Geld ausgeben, das waren ja so damals die Sachen. Aber das schafft ja dann auch Verständnis. Ne? Also warum verballert Sales so viel Geld und warum kriegen wir das halt von Finance? Lass uns so einfach mal total unbefangen beim Mittagessen drüber gehen, finde ich gut.
Aber und die Unternehmen sind ja teilweise auch so groß, dass man, also ich hatte das früher bei mir, wir waren 500 Leute im Marketing. Also da habe ich gar nicht gewusst, was machen die anderen Abteilungen im Marketing überhaupt. Also da gibt es ja schon Silos, dass man gar nicht weiß, was passiert. Und je größer das Unternehmen wird, also ab 500, 600 Mitarbeitern, weiß man wirklich gar nicht mehr, welche Abteilungen es eigentlich alle gibt. Und da ist es extrem spannend zu verstehen, was machen andere Bereiche, wie ticken die. Und wenn man dann feststellt, ich erinnere das aus meiner Zeit, als ich am Anfang teilgenommen habe, die ITler sind auch Menschen. Da gibt es Projektmanager, die sind überhaupt nicht Techie, die sind überhaupt keine Geeks, sondern die sind der Projektmanager und sind ganz normal in Anführungszeichen. Das zu verstehen ist, glaube ich, Gold wert, wenn man in einem Unternehmen ist.
Also ich erinnere mich an die Zeit, wo die ITler irgendwo im Keller saßen oder ganz am Ende vom Gang, ja, und da gehst du ja eh nicht hin und so weiter und so weiter. Auch wenn du wolltest, bist du da nicht so den ganzen Gang durchgegangen. Aber Ja klar, es nutzt, es sorgt auch dafür, dass man Vorbehalte natürlich abbaut und auch Vorurteile abbaut und aufeinander zugeht. Was ist denn so das der erste Wunsch, wenn Kunden auf euch zukommen? Also ist es so, wir wollen, dass die Leute miteinander reden oder wir wollen den Spirit irgendwie entfachen? Was ist so dieser erste Need, der von Kunden geäußert wird?
Der erste Need ist ganz oft, die Unternehmenskultur zu verbessern und die kommunikativer zu machen. Also meistens gab es interne Umfragen, wo rauskam, oh, wir kommunizieren zu wenig, wir haben Probleme mit der Unternehmenskultur und ganz oft ist da auch dieser Kommunikation als Faktor mit drin. Wenn man auf Kununu schaut zum Beispiel, ist auch ganz oft Kommunikation schlecht innerhalb von dem Unternehmen. Und das ist meistens so der Need, mit dem sie zu uns kommen. Oder es gibt auch Unternehmen, die das teilweise manuell gemacht haben selber, also mit so Zetteln oder auch dann mit eigenen Ex-Lösungen und das dann irgendwann zusammenbricht, weil es zu kompliziert wird, das zu lösen mathematisch und man einfach ein nettes Tool haben will. Und die kommen auch auf uns zu.
Ich habe in der Pandemie, hatte ich sehr früh Unternehmen kennengelernt, die sofort auf Remote umgestiegen sind und gesagt haben, das ist die Lösung und dann aber trotzdem um eine Beratung gebeten haben, habe ich gesagt, okay, nicht schlecht, smarter Move. Dann habe ich gefragt, habt ihr denn überhaupt die Leute, die zu Hause funktionieren? Also habt ihr Leute, die mit so viel Freiheit umgehen können, weil nicht jeder will das und einige brauchen Leitplanken? Dann hieß es, oh, gute Frage, müssen wir mal schauen. Und tatsächlich waren je nach Unternehmenskultur waren 20-30% der Leute dabei, die gesagt haben, ich will das gar nicht zu Hause. Also unabhängig davon, ob ich Platz habe und auch das Environment, ich will das gar nicht. Ich bin so ein bisschen lost. Ich brauche halt jemanden, der mir sagt, was ich darf und was nicht. Ich will auch nicht diese Entscheidungen treffen müssen. Ich brauche so klare Leitplanken. Und das ist so ein klassisches Kommunikationsthema. Ne? Hat keiner gemacht. So Schnellschuss aus der Hüfte. Und ich habe aber auch verstanden, dass die Führungskräfte und die Geschäftsführer natürlich damals auch keine Zeit hatten. Genau wie heute vielleicht auch. Ne? Man ruft jeden zurück, aber so richtig wird es nicht kommuniziert. Und du hast niemanden, den du fragen kannst. Dafür finde ich das sehr, sehr gut. Du hast aber gesagt, ihr habt ja den Lunch, mit dem Lunch habt ihr angefangen, es gibt Lunch und Coffee. Was gibt es noch? Wie kriegen wir noch die Leute zusammen? Gibt es auch Dinner? Gibt es auch Projektteams, wo man sagt, die stellen wir jetzt einfach mal zusammen, weil es Sinn macht? Oder wie tief wollt ihr in dieses Thema rein und beziehungsweise wie tief macht es Sinn, dass man dieses, ich sage jetzt mal, Dating, Matching forciert?
Ja, wir gehen mittlerweile viel tiefer rein. Also du hast gerade gesagt, Projekte, Großprojekte mit 200-300 Leuten, die müssen auch funktionieren. Die müssen sich auch kennenlernen. Und gerade nachdem jetzt ganz viele so Großprojekte auch virtuell arbeiten oder hybrid, sehen die sich auch gar nicht. Also da ist gar kein persönlicher Austausch da. Da ist gar nicht Zeit da, um Vertrauen aufzubauen zu anderen Mitarbeitern. Also da haben wir es im Einsatz für Projekte. Wir machen jetzt auch ganz viel Mentoring. Das heißt, wir fragen wirklich ab, welche Skills hast du, welche Erfahrungen hast du, wo kannst du anderen Mitarbeitern helfen? Und wir fragen auch ab, was will ich gerade lernen? Was sind Needs, die ich habe als Mentee? Und matchen dann Mentor-Mentee.
Das ist interessant. Ist so ein Wissenstransfer oder quasi so eine Weiter-, also ist ja einfach eigentlich ein autonomes Weiterbildungsprogramm dann. Dass das Wissen.
Beziehungsweise ein richtig gutes sogar, weil es ist halt nicht geplant. Ist halt nicht genau. Das typische Learning und Development, ich mache einen Kurs und alle laufen jetzt diesen Kurs durch, sondern es geht eher Richtung Social Learning, da zwei Leute zusammengebracht werden und er berichtet von den Erfahrungen. Und das ist gerade heute, glaube ich, mit dem technologischen Wandel. Also mit KI können wir jetzt nicht warten, bis die HR-Abteilung ein Modul gebaut hat, einen Trainer eingestellt hat, die Kurse hochgeladen hat. Bis dahin ist das Wissen veraltet. Also da muss das viel schneller gehen. Und solche Skillsharing-Programme sind dafür ideal, dass man die Mitarbeiter intern zusammenbringt, vernetzt und dann da Gespräche stattfinden und man eben auch das lernt, über das man lernen will. Also in dem Gespräch, wenn wir jetzt reden, du hast sicher Erfahrungen, die mir ganz viel weiterbringen, also mich weiterbringen als Unternehmer. Und da bräuchte man kein formelles Programm, sondern da reicht so ein Gespräch und wir reden drüber und stellen fest, ah, Tolga kann mir das und das zeigen und dann tauch mal ein und du kannst direkt mir helfen, eine Herausforderung zu lösen. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt für Unternehmen.
Es sind der ganzen Sache diese unnötige Formalität.
Ja.
Ja, wenn ich jetzt daran denke, ich müsste jetzt jemanden fragen, womöglich auch noch auf einer höheren Hierarchiestufe, ob er mal Zeit hat, dann wird er wahrscheinlich sagen, nee, habe ich nicht. Weil ich ja auch nur glaube, dass nur er dieses Wissen hat, was ich brauche, dann ist es ja auch noch ja, wie sehe ich denn dann aus? Wenn ich ihn jetzt offiziell bei einem Termin frage, ob er mir helfen kann, dann weiß er ja, ich kann es nicht. Ja, das sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die dann in den Köpfen zusammenkommen. Mache ich es beim Lunch und sage, mein Interesse ist gerade Wissen und ich möchte jemanden, der, keine Ahnung, die neueste Brand-Consumer-Brand-Marketing-Strategie gerade bearbeitet, dann findet sich eher jemand, der es locker macht. Und ich komme mir auch vielleicht nicht so doof vor, wenn ich was lernen will. Und wenn ich Glück habe, kann ich dem anderen ja natürlich dann auch noch die Frage stellen, so gibt es auch irgendwas, was ich dir Gutes tun kann?
Total.
Und dann ist das Thema erledigt.
Eine coole Ergänzung dazu ist, gerade um diese Ängste auch zu nehmen, ist einfach so ein Peer-Learning oder Peer-Coaching, dass wenn man dann jetzt Führungskraft wird zum Beispiel, in einem Circle ist mit anderen Führungskräften in einem Unternehmen, die auch gerade reingekommen sind und dann haben beide die gleichen Challenges am Anfang. Dann macht es total Sinn, dass die sich austauschen und gegenseitig coachen. Und in großen Unternehmen ist es eben praktisch, dass man auch dann Kollegen hat, die so weit weg sind, dass man auch täglich nicht zusammenarbeitet. Da kann man dann auch einen Raum schaffen für psychologische Sicherheit und auch einfach offen sich austauschen und da einfach die Challenges von anderen verstehen und auch lernen.
Ja, stimmt. Ich glaube, Anwendungsbeispiele hätten wir gleich ganz, ganz viele. Also ich bin großer Freund von so Job Rotation und Crafting und so weiter oder auch Shadowing, dass das einfach angehende Führungskräfte schon Seniors über die Schulter schauen. Oder dass man halt auch sagt, hey, ich habe eigentlich viel mehr Interessen als einfach nur den Bereich, den ich mache und ich würde gerne mal wissen, wie es anders ist. Dann weiß ich ja auch jetzt schon, ob ich mich in 2 Jahren intern auf so eine Stelle bewerben sollte oder nicht.
Ja.
Und dann erkennst du auch die Möglichkeiten als Mitarbeiter. Bewirbst du dich gleich nicht draußen, weil du ja schon erfahren hast, ja, der Christoph hat mir gesagt, in 2 Jahren geht der Kollege in Ruhestand. Wenn ich das intern jetzt schon weiß, dann kann ich ja schon mal die Weichen stellen, statt mich nach außen zu orientieren. Okay, habe ich verstanden, macht irre viel Sinn.
Das ist übrigens dass ich da ins Wort falle, das ist ein Riesenthema für Unternehmen, dieses Ruhestandsthema. Also Zahlen zeigen, dass bis 2036 gehen 30% der Erwerbstätigen in Rente und das Wissen geht auch weg.
Natürlich.
Und da muss irgendeine Form von Wissenstransfer stattfinden, organisiert, sonst kriegen Unternehmen richtig Probleme, wenn auf einmal ein Drittel ihres Wissens auch weg ist, die ganze Erfahrung weg ist. Und bauen wir auch jetzt schon die ersten Plattformen, um genau das zu fördern am Anfang. Also dass bevor die in Rente gehen, sich austauschen und Wissen schon übergeben, bis hin zu, wenn sie dann in Rente sind, da kann man ja auch noch 4 Stunden die Woche unterstützen und Erfahrung weitergeben. Und solche Plattformen machen eben auch total Sinn.
Ja, du kommst einfach schneller in die Köpfe rein der Leute, ne? Ich meine, Wissen wird ja bei uns meistens gehortet wie ein Girokonto. Es darf alles rein, sollte nach Möglichkeit wenig raus, was halt doof ist, aber ich finde ja, das ist ein kollektives Gut. Jeder sollte Wissen einfach wie bei so einem Data Lake einfach mal in die Mitte legen, ja, damit sich andere dran bedienen, also einfach mobile und fluide zu halten. Und das Nachfolgethema ist halt einfach aufgrund des demografischen Wandels einfach schon ein mathematisches Thema. Du kommst auch nicht drum herum und Digitalisierung, Automatisierung ist leider nicht überall die Lösung. Ich hatte vorgestern, glaube ich, einen Artikel veröffentlicht zur Versicherungsbranche, wo ich was zu schreiben durfte. Da geht gerade so viel Wissen verloren und ehrlicherweise verliert die Branche auch dadurch ein bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und das ist ja eine der größten Branchen, die wir in Deutschland haben. Und da ist unfassbar viel Geld drin. Also nur wenn jetzt so ein alter Hauding das Unternehmen verlässt, dann muss ich ja als Vorstand oder Chef auch das Interesse haben, dass das Wissen zumindest zum großen Teil hier bleibt und auch gerne der 25-jährige Neueinsteiger das Wissen bekommt.
Total, ja.
Ja, dann macht Sinn. Jetzt bin ich ja auch, gucke im Unternehmer und gucke ja auch auf Kosten. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Unternehmen dann sagt, ja, okay, das ist ja eine nette Spielerei. Ja, jetzt habe ich da vielleicht auch noch das Risiko, dass die sich alle jeden Tag verabreden. Dann arbeitet ja keiner mehr und am Ende habe ich bezahlt und ich habe nichts bekommen. Gibt es an irgendeiner Stelle eine belastbare Zahl oder ein KPI, wo ihr sagen könnt, hey, pass auf, nach x Monaten oder x Dates werden wir die Verbesserung Y feststellen und euch zeigen können? Weil ich kenne ja deutsche Unternehmer. Am Ende des Tages, Witz ist schön, Spaß ist schön, ja, aber das sind harte Fakten auf dem Tisch.
Ja, total. Das ist eine riesen Challenge auch gerade in diesem Bereich von Employee Engagement. Was wir messen können, ist eine Relevanz. Also wir fragen ab, wie relevant war das Meeting und haben dann einen Score zwischen 1 und 5. Und der ist gemittelt bei irgendwie 4,8. Also das sind immer sehr relevante Treffen, die stattfinden. Wir fragen dann auch noch ab, was hat es konkret gebracht? Also hat es dich weitergebracht bezüglich Innovation, bezüglich ich verstehe die andere Abteilung besser und haben da Zahlen. Und eine ganz coole Zahl, die ich rausgeben kann, ist, dass zum Beispiel 25% der Treffen, die stattfinden, kann ein konkretes Arbeitsproblem gelöst werden. Also das sind teilweise eben zufällige Treffen.
Also eins von vier Dates und Kaffee, Lunch oder wie auch immer, wird ein relevantes Problem gelöst, was das Unternehmen gerade hat.
Was die eine der beiden Personen gerade hat.
Entschuldigung. Ja.
Es kann natürlich auch sein, ich kann hier Excel nicht bedienen oder wie installiere ich hier irgendwie ChatGPT, aber es wird ein Problem gelöst für den Mitarbeiter. Und das ist natürlich schon so eine erste Indikation, dass da Produktivität und Effizienz steigt. Insgesamt, glaube ich, Unternehmen wollen ja Produktivität steigern, wollen innovativ sein und wollen auch gucken, dass ihre Retention Rate niedrig bleibt, also dass die Leute im Unternehmen bleiben. Und das fördern wir alles drei. Es ist halt sehr schwierig, da konkret zu sagen, das sind jetzt ganz genau 15%, die ihr innovativer wert, wenn ihr so eine Lösung nutzt. Da gehört halt ein bisschen Glaube, glaube ich, auch dran. Und overall in dem Modell, also ich bin total überzeugt, dass wenn Leute besser vernetzt sind, sie eben effizienter und auch produktiver arbeiten können. Und das je nachdem, welche Studien man anschaut, kann man da Millionenbeträge dran setzen. Das sind riesen Savings-Möglichkeiten. Plus, es gibt auch einen riesen Block an versteckten Kosten in Unternehmen. Der erscheint auch nirgendwo. Und mit versteckten Kosten meine ich die Zeit, die ich warte auf eine Antwort. Die Zeit, bis eine Entscheidung getroffen wird. Die Zeit, bis ich weiß, mit wem ich sprechen soll. Das ist ja teilweise verrückt, wie lange das dauert in einem Konzern, bis man Analysen kriegt. In meinem ersten Job habe ich Zahlen gebraucht für eine Marketinganalyse. Und dann, bis das priorisiert wurde in der Business-IT-Abteilung, bis das rumgegangen ist. Ich habe nach 6 Monaten die Zahlen gehabt und dann war es schon veraltet. Also da hat es keinen Sinn mehr gemacht.
Ja.
Und diese ganzen Kosten kann man natürlich enorm senken. Und klar, es ist, gerade wo du sagst, Versicherung, Banken, die sind sehr Return on Investment getrieben. Und da ist es wirklich, wir investieren jetzt 10.000 Euro in so einem Projekt. Was kommt raus? Wenn die Chance aber ist, dass da eine nächste Millionenidee rauskommt und wenn nur 0,5% der Mitarbeiter, die daran teilnehmen, ein bisschen länger im Unternehmen bleiben, spart das so viel Kosten nachher im Recruiting. Also das lohnt sich total. Das ist in meinen Augen ein No-Brainer.
Ja, genau. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Ich glaube, um an der Stelle das klar zu machen für jeden Zuhörer, der sich dafür interessiert, also die KPIs und die Belastungen oder belastbaren Zahlen, die kommen später erst, wenn die Leute befragt werden, wenn die Leute das Feedback natürlich auch geben. Jetzt gibt es eine Besonderheit, ja, wenn du ein schlechtes Team hast, dann und die Leute passen generell nicht, dann hast du ein Recruiting-Problem, dann liegt es nicht an der Vernetzung, sondern du hast einfach die falschen Leute eingestellt, dann kannst du auch keine Wunder erwarten, aber im Nachgang wirst du natürlich gewisse Sachen merken. Das überrascht mich, also ein Viertel eines beruflichen Problems ist schon sehr, sehr stark. Also wenn Mitarbeiter sich selber und gegenseitig verbessern, dann reicht mir das theoretisch schon. Ja, dann weiß ich, das Wissen ist da, die Fähigkeiten sind ausgebaut. Und das Ganze ja auch nur, weil ich zwei Leute zusammenbringe, die, ich bringe sie ja eigentlich noch nicht mal zusammen. Ich biete ihnen ja nur die Plattform. Ob sie miteinander zusammenkommen wollen, obliegt ja ihnen selber. Also es ist die selbst, die eigene Entscheidung, der freie Wille,
ja.
Die Selbstbestimmung quasi.
Genau.
Der Menschen, ich biete aber die Möglichkeit. Wie oft wird das denn genutzt? Ist das so ein Ding, was so ein Unternehmen dann, ich sag jetzt mal, als Initiative mal macht und dann flaut das ab? Oder kannst du sagen, wenn ein Unternehmen damit anfängt, dann ziehen die das auch das ganze Jahr über durch, wenn die Kolleginnen und Kollegen das wissen, dass es das gibt?
Das ist alles langfristig aufgesetzt. Also es geht auf um...
Wie viele Meetings geht es pro Tag, pro Unternehmen? Ja, kann man da irgendwie sowas machen, so ab Größe, ich sag mal 500 Mitarbeiter, wie viele Meetings gibt es so am Tag? Also Dates, Lunch?
Genau, also da vielleicht auch noch zur Frequenz, damit das die Hörer auch verstehen, dass es nicht so, dass man da jeden Tag dann jeder Mittagspause mit jemandem anders essen geht oder jeden Tag eine Mentoring-Session hat. Normalerweise ist es eine gute Frequenz, wenn das ein Mitarbeiter alle 2 Wochen ein so ein Meeting hat. Also wenn er in seinem Talentepool angemeldet ist oder in einem Leadership-Exchange-Programm, dann ist es alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen. So oft findet auf individueller Ebene ein Meeting statt. Also es ist nicht eine ongoing, was jetzt jeden Tag ist. Das wäre auch zu viel und würde, dann kommt auch wirklich der Faktor rein, dass es einfach Zeit kostet und dann auch ablenkt vielleicht vom Daily Business. Das ist eine schöne Ergänzung, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen. Oder auch jede Woche, gibt es auch Unternehmen, die das nutzen, jede Woche. Und für die Unternehmen ist es so, die positionieren das als Initiative. Es ist oft so ein Baustein zu einer Change-Initiative oder eben eine feste Institution, das ein Unternehmen einen Mystery Lunch anbietet. Und dann läuft das auch jahrelang. Also wir starten meistens mit so einer Testphase über ein Jahr schon. Und dann gibt es auch längere Verträge. Also das ist, soll schon eine ongoing Initiative sein, was einfach dazugehört, als Arbeitgeber da eine sinnvolle Vernetzungslösung anzubieten für die Mitarbeiter.
Erzähl mir mal ein bisschen was über die technische Lösung. Ich kenne ja meine deutschen Unternehmer. Wo gehen die Daten hin?
Die Daten.
Wo steht der Server? Genau, melde ich mich erst.
Spannende Frage, wo steht der Backup-Server im Falle von einem Erdbeben? So eine Frage hatten wir auch schon mal. Nee, ist alles datenschutzkonform, alles DSGVO-konform. Wir kennen natürlich die Prozesse und sind darauf auch optimiert, was auch ein Riesenvorteil ist in Deutschland, wenn man das in Deutschland macht. Steht alles in Deutschland, wird alles super verarbeitet. Wir verarbeiten auch nur ganz wenige Daten, machen auch keine Analysen oder geben die Daten irgendwie weiter oder nutzen es für irgendwas anderes. Das ist wirklich auf diesem Prinzip der Sparsamkeit, dass nur das erhoben wird, was wirklich benutzt wird. Und dann gibt es natürlich IT-Security-mäßig Pentests und IT-Security-Fragebögen und Konzepte und Sicherheitskonzepte, Backup-Konzepte. Also das ist natürlich alles sauber. Ist aber auch wichtig, weil natürlich da schon personenbezogene Daten bearbeitet werden. Und das, klar, wenn es dann um Wissen geht, ist es ja auch kritisches Know-how von dem Unternehmen, was wir dann verarbeiten. Ja. Aber genau.
Darf man echt nicht unterschätzen. Ich meine, ihr habt ja nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern da steht ja wirklich was zur Person drin. Ne? Welches Interesse, welche Ziele sind dahinter, mit wem will man sprechen? Daraus kannst du einiges ableiten. Ja, also wenn man was ableiten will, dann kriegt man das hin. Da könnte man, aber ich glaube, das ist generell wichtig, dass es in Deutschland gemacht wird. Ja, am Ende des Tages läuft immer irgendetwas über Microsoft oder AWS oder sowas. Das kann man, glaube ich, gar nicht vermeiden. Aber wenn du hier die Hoheit hast, dann reicht das. Es ist jetzt aber auch nur eine Frage, von der ich weiß, dass sie irgendwann mal kommt von einem Zuhörer. Aber ja, es ist Deutsch, dann ist das schon mal ganz gut. Dann wissen wir auch, wie das gemacht wird. Ich finde ja so die Idee nach wie vor, ich finde die richtig, richtig gut. Ich finde die auch gut, so Trainees mit Seniors oder abteilungsübergreifend zu arbeiten. Ich fände das richtig stark, wenn die Geschäftsführung mitmachen würde. Oder der Vorstand.
Mach da auch mit. Also es gibt, wir hören ganz oft Beispiele, dass eben ein Vorstand dabei war und dann sogar mit einem Werkstudenten gematcht wird oder mit einer ganz anderen Abteilung. Das ist dann immer Überraschung für die Mitarbeitenden, wenn sie dann gematcht werden mit einem Vorstand, aber finde, passiert.
Kriege ich das vorher mit? Also wenn ich jetzt Trainee bin, wird mir dann angezeigt, hey, du hast morgen 14 Uhr ein Date mit deinem Vorstand, oder gibt es so ein Erkennungszeichen? Wir kommen in die Kantine zusammen zu und erkennen uns an der Rose am Revers oder so.
Genau, das ist immer das Beispiel, was ganz oft kommt. Nee, wir schicken eine Woche vorher das Matching raus. Also du kriegst eine Woche vorher den Partner, mit dem du ausgelost wirst, oder die Partnerin. Und da steht drin, wenn abgefragt wird, auf welchem Level arbeitest du oder was ist dein Jobtitel, dann weißt du natürlich dann den Jobtitel von der anderen Person. Meistens reicht dann der Name ja bei einem Vorstand, weil die schon bekannt sind. Und dann, bei Vorstand,
das ist immer ein Fring, die dann sagen, oh, nee, doch nicht, will ich doch nicht machen.
Wir haben schon Feedback bekommen und es gibt auch in anderen Ländern, also in Deutschland nicht so viel, aber im asiatischen Raum haben wir auch extra Präferenzen. Ich will nicht mit Management gematcht werden. Also da kann man angeben, ich mag das nicht, weil das dann auch ein bisschen awkward ist, wenn man dann auch hierarchieübergreifend sich trifft.
Ja, das ist dann auch sehr ältere Sache.
Genau, ist in Deutschland ganz okay, also da passiert das nicht so oft, aber wir haben natürlich schon, ne, wenn du an Banken rechnest, die denken schon darüber nach, oh Gott, mit wem redet der Vorstand jetzt? Und wir wollen vorher das Matching sehen und dann nochmal einen Haken dran setzen und passt das wirklich? Also wir hatten da schon ganz spannende Geschichten, wie das dann auch positioniert werden soll und umgesetzt werden soll und dann gar nicht mehr so zufällig war nachher.
Ja, richtig gut. Ja, ich kann mir die Gesichter schon vorstellen, weil wahrscheinlich für den Vorstand auch nicht immer so toll, denkt sich immer, verdammt, jetzt muss ich mit dem Kollegen sprechen, den kenne ich, der ist gar nicht so nett.
Ja. Was aber cool ist, was wir auch machen, ist einfach, also wir machen ja nicht nur One-on-One-Matching, sondern auch Gruppen. Und wir haben gerade für Vorstände so ein Meet the Board-Modul, wo ein Vorstand dann auch 3-4 Termine im Jahr hat oder 2 Termine im Jahr hat und dann gematcht wird mit 10 Leuten. Also das ist dann wirklich eine größere Runde und dann hat man ein Meeting Vorstand mit 10 Leuten und das ist mal wie um so ein Stimmungsbild einzufangen aus dem Unternehmen und aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das ist auch immer sehr spannend und da kommt super Feedback zurück, weil das für die Vorstände auch eine Chance ist, mal mit allen zu reden und nicht immer nur mit Leuten, die näher an ihnen dran sind.
Wie viele Leute sind in so einer Gruppe? Also
das sind meistens 10er-Gruppen, also 10, 15.
Ja. Okay, ja, das ist interessant. Also klar, Vorstand immer interessant, dass er dann sofort mit 10 Leuten sprechen kann, aber auch für so einen Fachbereich ist interessant. Also ne, in deinem Beispiel, ja, du warst einer von 500 Marketern. Aber ich sag mal, wenn dein eigenes kleines Team jetzt ein Problem hat mit der IT oder will gerade mit der IT was besprechen, ja, dann musst du ja das Wissen nicht alleine weitergehen, da können alle gleichzeitig dahin und stellen alle ihre individuellen Fragen. Das ist sehr gutes Feature. Ich stelle es mir so ein bisschen schwierig vor, also ich stelle es mir richtig cool vor, live, wirklich so Betriebskantine oder draußen beim Bäcker. Ich glaube, das ist, also für mich persönlich wäre es richtig cool, könnte aber auch ein bisschen strange sein, wenn man dann mit jemandem sitzt, den man wahrscheinlich nur vom Sehen kennt oder vielleicht gar nicht vom Sehen kennt, so die ersten 5 Minuten ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, dann gehst du trotzdem aus diesem Gespräch raus und denkst dich, hey, cooler Typ, gutes Mädchen. Remote, da fehlt mir so ein bisschen dieses Human und diese Emotionale, weil wir brauchen das definitiv in Remote. Ich finde ja, in Deutschland fehlt uns dieser emotionale Bezug zur Remote-Führung. Die meisten können sowieso nicht führen, ja, und Remote schon gar nicht so auf die Distanz. Und dann geht tatsächlich so ein bisschen Verbundenheit, finde ich, verloren. Ja. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was gibt es mehr? Gibt es mehr die Live-Meetings oder gibt es mehr die Remote-Meetings?
Also es war vor Covid natürlich alles, fast alles live. Also da waren 80-90% vor Ort und der Rest remote. Das Coole war, wir hatten das Remote schon, deswegen war diese Umstellung dann während Covid auf komplett remote ziemlich gut. Also es hat sehr gut geklappt. Und seitdem kommt es natürlich auf den Use Case an. Also alle Lunch-Geschichten finden natürlich nur vor Ort statt. Also das ist immer vor Ort. So Mentoring, Skillsharing macht auch vor Ort Sinn. Aber wir sehen natürlich schon, dass Unternehmen mittlerweile ja an ganz vielen Standorten sind, zum Teil ja auch nur remote arbeiten und dann das auch kennen, dass sie remote networken und remote sich vernetzen. Und ich würde sagen, aktuell ist der Split so 60-70% remote und die anderen 30-40% vor Ort. Und remote ist natürlich was anderes. Also wir probieren das dann auch so zu framen, dass es eben kein noch ein Meeting ist, wo man sich online vernetzt und dann noch ein Online-Meeting hat und ich habe jetzt noch ein Zoom-Meeting. Sondern es soll wirklich so ein Socializing-Teil sein, der, ja, wo Icebreaker-Fragen mitgegeben werden, wo wir auch probieren, da eine Connection zu schaffen. Mhm. Wir gucken auch von den Daten, was passt zusammen, über was können die zwei Personen sprechen und geben eben Icebreaker-Fragen mit rein. Und dann funktioniert das. Ist auch teilweise ganz gut, dass man mal so ein lockereres Gespräch hat während dem Arbeitsalltag, um einfach auch runterzukommen und eine Pause zu haben. Das ist ja remote immer so ein Problem, dass man dann auch wirklich von einem Meeting ins nächste, ne, und komplett durch ist.
Also das Gespräch hat ja meistens in den letzten 15 Minuten den lockeren Faktor, den angenehmen Faktor und dann heißt es, so sorry, ich habe einen harten Anschlag und so weiter. Genau. Das ist ja dann ein bisschen doof. Mir fällt gerade ein, vor ein paar Wochen stand Schenker zum Verkauf, beziehungsweise war schon ein bisschen länger und dann gab es CVC Partners und DSV Logistics. Und DSV Logistics hat dann den Zuschlag bekommen. Da kauft ein riesen Logistikunternehmen, ein weltweit vernetztes Logistikunternehmen, ein anderes weltweit vernetztes Logistikunternehmen. Und ich kenne ein paar Leute von Schenker gerade. Und wie immer das so ist, wenn du übernommen wirst, einige Sachen fallen weg, einige Jobs werden natürlich gestrichen, aber unabhängig davon, es knallen Kulturen übereinander her oder aufeinander und keiner weiß, wie der andere so ist. Das führt ja meistens in der Wahrnehmung zu einer Verhärtung. Es gibt ja so diese ganz berühmten Übernahmen wie Chrysler und Daimler oder jetzt aktuell auch Gotha hat Barmenia übernommen, die Versicherung. Das, ne, also in den meisten Köpfen ist ja mal so ein bisschen so, wer ist denn da jetzt mit wem, was ändert sich für uns und so weiter und so weiter. Und diese Post-Merger-Integration, diese Phase danach, dass man wirklich aus zwei Einheiten versucht, eine zu machen, die scheitert oft wegen Kulturclash, die scheitert oft wegen mangelnder Kommunikation. Ich könnte mir jetzt ja vorstellen, um einfach jetzt mal ein bisschen größenwahnsinnig zu sein, der Christoph setzt sich jetzt einfach vor den News-Ticker, schaut sich jetzt an, wer will wen übernehmen und geht hin und sagt, hey, pass auf, also bei eurem PMI können wir schon mal helfen. Habt ihr schon mal so einen Fall gehabt, hoffentlich ja, dass ein Unternehmen A, Unternehmen B übernimmt und mit eurer Lösung dafür gesorgt wird, dass die Leute eigentlich sich viel besser austauschen und uns zu einer Kultur geformt werden?
Ja, genauso wie du sagst, also diese Post-Integration, Post-Merger, also Post-Merger-Integration ist ein riesen Use-Case auch. Also wir kriegen genau solche Anfragen rein. Wir haben sogar mit einem Beispiel gerade gesprochen, was du genannt hattest schon, und sind da im Rennen, sowas aufzubauen.
Also was ich jetzt, Dennis und Gotha sind schon ziemlich cool. Wenn ihr da ganz offen seid, dann werden die euch nehmen, und DSV ist eigentlich auch ein cooler Laden.
DSV ist sogar Kunde schon von uns. Also die nutzen das schon weltweit. Und die, also wir haben jetzt noch nichts da gemacht, gestartet, aber innerhalb von DSV nutzen sie es. Und wie du sagst, das ist halt genial, wenn auf einmal alle abgeholt werden. Weil oft ist es so, es gibt dann Kommunikationsguidelines und dann wird irgendwas rausgegeben. Beim Mitarbeiter kommt gar nichts an und der hat ja auch gar keinen Bezug dazu der anderen Organisation. Und wenn man da gezielt sagt, Unternehmen A wird gematcht mit Unternehmen B und ihr tauscht euch über die und die Punkte aus, baut man da wirklich zwischenmenschliches Vertrauen auf zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Und das hilft enorm in so einem Transformationsprozess.
Ja. Es ist ja nie so das Horrorszenario, dass immer ein Unternehmen ausgeschlachtet wird. Also mittlerweile ist es ja, oder generell ist es ja so, klar, wenn du eine Doppelbesetzung hast, muss jemand gehen. Du brauchst jetzt nicht überall dieselben Abteilungen, aber prinzipiell da, wo Sinn macht, dann die Leute ja behalten. Also wenn man sich von diesem Gedanken mal verabschiedet, ich finde, das größte Risiko bei diesen PMIs ist wirklich, also dieser Kulturkampf, weil es ja auch sofort Unternehmen A sagt, meine Kultur ist besser, Unternehmen B sagt, ja, aber die sollen hier bloß nichts ändern. Ja, natürlich wird das geändert, das Logo wird sich ändern, der Name wird sich ändern, Prozesse werden sich ändern, da wird sich so vieles ändern, aber wie du sagst, es gibt ja meistens so ein paar Pressemitteilungen und dann so eine Order-Top-Down-Prinzip, ohne nachzufragen. Und ich finde schon, dass, also wenn ich jetzt an dieses Beispiel mit DSV und Schenker denke, das sind einfach zwei riesige Läden, das sind zweistellige Milliardenbeträge, die sie bewegen, tausende Mitarbeiter, dann einfach mal informell zusammensitzen und sagen, aber wie macht ihr das denn? Wie bearbeitet ihr den Auftrag, der reinkommt? Und welche Kunden habt ihr? Ja, habt ihr auch den Kunden XY? Ist der bei euch genauso scheiße wie bei uns? Das kann ja alles sein. Und wie habt ihr das gelöst? Das führt halt zu mehr Harmonie, die Deeskalation bzw. Konflikte, die gar nicht erst erstehen, und auch Klarheit. Ist aber auch ein Prozess, den man mittragen muss. Und am Ende des Tages, und das wird halt vergessen, und ich glaube, da seid ihr auch so ein bisschen die Finanztransakteure, Humankapital ist ein bilanzieller Wert. Also du kannst Humankapital tatsächlich in der Bilanz darstellen, in deiner echten Bilanz. Da wird halt wenig drauf geachtet. Und da kommt ihr natürlich ins Spiel und könnt diesen Posten natürlich dann auch nutzen und sagen, wir können eure Bilanz stärken. Ich weiß nicht, ob es in der Argumentation macht, aber prinzipiell muss das ja das Argument sein, zu sagen, mein Humankapital muss immer an Wert zunehmen, durch Wissen, durch Aussprache, durch Zusammenarbeit. Und für so einen Case, wo wirklich da, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter die beiden da zusammen haben, aber einige tausend, wäre es ja fatal, wenn man das nicht nutzt. Also da drücke ich euch die Daumen. Ich finde das wichtig, dass es da geht. Aber genauso auch bei Startups, das ist so meine nächste Frage. Ich habe heute Morgen noch drüber geschrieben, Startups entwickeln ja im Laufe der Zeit immer ihre Kultur weiter. Na, am Anfang sind es ein paar coole Jungs oder Mädels, die tun was gemeinsam und der Traum ist, ja, wir verändern die Welt. Aber wenn der Laden fliegt so ein bisschen, dann muss es ja professionalisiert werden. Neue Mitarbeiter kommen, die kennen diese Gründungsgeschichte gar nicht, die haben diese emotionale Geschichte gar nicht. Die lachen auch nicht über die Geschichte so, ey, weißt du noch, vor 3 Jahren haben wir auf Pizzaschachteln hinten in der Ecke am Computer gesessen. Und auch alte Leute verlassen das Unternehmen, also ältere Mitarbeiter, weil diese einfach irgendwann mal sagen so, das ist nicht mehr der Laden, den ich mit euch gegründet habe, wir haben den Spirit verloren und so weiter. Und das sind immer Themen, Kulturentwicklung und Veränderung und mangelnde Kommunikation. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, da finde ich es ganz gut, also der Obstkorb einmal austauschen gegen so eine Lösung, wie ihr die habt. Gibt es so eine Anekdote, wo ihr ein Unternehmen quasi gerettet habt aus der, keine Ahnung, aus dem Kulturkampf, aus der Versenkung, aus der Lethargie oder so? Oder haben sie vielleicht Leute sich verliebt und geheiratet? Kann ja auch sein.
Also wir haben eine Nachricht bekommen von einem Paar, was geheiratet hat, ja?
Nein.
Das hat stattgefunden, ja, wirklich. War jetzt natürlich klar bei irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt 1 Million Matches gemacht seit der Gründung, also das ist einiges. Klar, dass da sowas passiert. Wir hatten eine spannende Story mal, da ist ein Amerikaner ist mit einer Holländerin gematcht worden oder eine Amerikanerin mit einem Holländer und die war dann irgendwann mal zu Besuch und der Holländer war so privater Fluglehrer, also der ist so Kleinflugzeuge geflogen und dann hat er sie dann eingeladen und dann sind die da zusammen über Amsterdam und haben ganz tolle Fotos geschossen und uns die auch geschickt und sich nochmal bedankt. Also das sind so kleine persönliche Geschichten, die kommen, so richtig große gerettet. Also wir haben halt während Covid einem Pharmaunternehmen geholfen. Die haben dann die Produktion von dem Impfstoff angefangen. Und wenn man dann die Fabriken baut, um diese Impfstoffe zu produzieren, gibt es natürlich Experten von der ganzen Welt, die dann normalerweise hinkommen und dann auch zusammenarbeiten an dem Projekt vor Ort. Und das ging nicht. Und da haben wir auch so ein Projekt gemacht und die dann vernetzt in dem Projektteam, dass die sich einfach kennenlernen und damit das so schnell wie möglich geht und die auch Chancen haben zu socialisen und sich kennenzulernen. Das war ein, also so ein bisschen Rettung. Und da war noch ein ganz gutes Beispiel. Wir hatten jetzt bei den Olympischen Spielen von einem der Hauptsponsoren, die haben 4000 Volunteers hingeschickt nach Paris, die praktisch geholfen haben weltweit. Und die ganzen Volunteers haben wir auch untereinander vernetzt vorab und dann vor Ort, damit die da in dieser Volunteering Community sich kennenlernen und dann da besser zusammenarbeiten können. Das hat gerade auch super positives Feedback.
Okay. Bevor wir noch zum Schluss auf die Technik und auf die Anwendung kommen, wie schaut es aus mit Diversity? Ne? Gerade aktuell ist Welt schon wieder, also jeder spinnt. Irgendeiner bombardiert den anderen, irgendeiner redet von Selbstverteidigung und wir wollen uns alle irgendwie nicht mehr so lieb haben über unsere Grenzen hinweg. Hat meistens was mit Vorurteilen zu tun. Ich meine, ich bin Türke, ja. Jetzt könnte man sagen, nee, mit dem rede ich nicht. Oder der hat eine komische Hautfarbe, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder seine Religion. Und eigentlich wissen wir ja sehr wenig voneinander. Und so im Arbeitskontext machst du das ja nicht. Du stehst ja nicht dahin und sagst, wie ist das eigentlich, wenn man so die Hautfarbe hat wie du? Kriegt man dann Sonnenbrand oder so? Das ist ja eine Frage, die man stellt. Aber ich weiß, die Leute wollen das ja. Die Leute wollen ja so ein bisschen lernen. Ne? So dieses, warum isst du kein Schweinefleisch? Wie ist das mit deiner Hautfarbe? Siehst du wirklich alle scharf, obwohl deine Augen so weit auseinandergezogen sind? Ist Diversity so ein Nebenerfolg, den ihr macht? Oder gibt es auch so Unternehmen, die sagen, nee, wir wollen diesen Austausch, damit wir Diversität, Inklusion schaffen können, um Vorurteile abzubauen? Also mir geht es um das Interesse dahinter. Gibt es wirklich so Unternehmen, die sagen, nee, wir wollen wirklich, dass Diversity bei uns durch Austausch und gegenseitige Erfahrungsaustausch auch gelebt wird?
Total. Also genau das passiert oft. In Deutschland fängt es jetzt an. Also da gibt es ja auch jetzt schon die ersten Diversity-Abteilungen, die genau sowas fördern wollen. Und da macht es, genau wie du sagst, das macht total Sinn, da Leute zusammenzubringen aus verschiedenen, auch mit verschiedenen Hintergründen. Was wir gerade merken, in den USA ist ein Riesentrend. Da sind die weiter schon, was das ganze Diversity-Thema angeht. Da kommen viel mehr Anfragen rein. Also da haben wir sogar Diversity-Gruppen, die wir unterstützen. Also wo Leute gezielt sich engagieren in einer Diversity-Gruppe in einem Unternehmen und da gematcht werden. Und dieses Thema ERGs, also Employee Resource Gruppen, ist in den USA schon super groß. Also es haben 95% der Fortune 500 Unternehmen haben schon ERGs. ERGs, da meine ich diese Gruppen, wie du sagst, so Hispanic Community, Working Moms, irgendwie Parents Community, Black Community gibt es viel in den USA. Und das sind Communities, die von Mitarbeitern gegründet werden und die dann intern eben auch Awareness schaffen. Also in Deutschland, weiß ich nicht, ob sowas gibt für türkischstämmige Mitarbeiter, könnte spannend sein, um da eben auch Awareness zu schaffen.
Stimmt.
Im Konzern.
Ja, also es gibt ja auch hier gewisse Sachen. Ich glaube, wir sind da echt hinterher. Das ist so nicht unsere Kultur hier in Deutschland. Nicht, weil wir was dagegen haben, sondern weil wir sagen, erstmal müssen wir arbeiten. So, fertig. Ja. Aber finde ich echt voll wichtig. Also besonders auch mit Blick jetzt auf die aktuelle weltwirtschaftliche Lage, schadet es nicht generell mal neue Kulturen außerhalb einer Unternehmenskultur mal kennenzulernen und auch mal zu sehen, ja, wie ist das denn? Also ich, und wie müssen wir miteinander reden? Also das gibt ja auch so, also früher war, glaube ich, farbig war kein schlechter Ausdruck, jemandem zu sagen, es ist ein farbiger Mensch. So, und jetzt habe ich gelernt, danach war schwarz okay und heute sagt man das, glaube ich, auch nicht mehr. Also ich bin da jetzt auch mittlerweile nicht mehr so, dass ich sage, was ist richtig. Aber bevor wir beide Weiße oder möchte gern Weiße uns sich Gedanken machen, dann will ich lieber jemanden fragen, der mir die richtige Antwort gibt und sagt, ja klar, kannst du das sagen oder kannst du nicht sagen. Und wir sagen über euch das und das. Und stört dich das, wenn ich dich Weißbrot nenne oder, ne? Das ist also da. Aber das finde ich, glaube ich, ganz gut.
Aber bei sowas ist es eben wichtig, dass man Möglichkeiten hat zu sprechen und so Sachen anzusprechen. Und das lässt sich nicht nachlesen oder definieren, sondern sowas entsteht durch Austausch und durch gute Gespräche und durch Nachdenken und Reflexion.
Ja, ihr seid eine Cloud-Lösung?
Wir sind eine Cloud-Lösung.
Ich kann mich über Smartphone einloggen, ich muss am Desktop sitzen. Wie mache ich das, wenn ich Mitarbeiter bin? Also Unternehmen hat es gekauft oder hat mit euch einen Vertrag? Hier sind jetzt denke ich mir so, hey, ich habe den Podcast gehört, die scheinen echt ganz cool zu sein. Ich habe auch Bock, ich habe nächste Woche Zeit, will mich mal mit jemandem vernetzen. Was muss ich machen? Wie lange dauert sowas?
Also wenn du das Unternehmen das schon hat, ist eine mobil optimierte Lösung. Das heißt, es gibt eine URL, klickst einfach drauf, ist natürlich auch mobil optimiert. Das heißt, du kannst vom Handy dich anmelden und dann ist es ein Klick mit Single Sign-On oder Name, Passwort als Eingabe. Du bist drin und dann fragen wir noch 3-4 Fragen ab. Also der Registrierungsprozess dauert 30 Sekunden maximal. Du bist drin und dann kriegst du je nach Präferenz regelmäßig deine Matches, idealerweise direkt in Outlook. Also wir haben, wenn das integriert ist, ist natürlich dann nochmal so eine extra Hürde, was IT-Sicherheit angeht, ist es direkt in Outlook drin, sogar zu einem Termin, an dem beide Zeit haben, was auch ein Riesenvorteil ist. Ansonsten ist haben wir so einen Mechanismus, dass einer dann bei dem Coffee wird er zum Barista gemacht und ist dann verantwortlich für die Organisation. Und wir schicken den Terminvorschlag noch mit für in einer Woche. Und dann klappt das meistens ziemlich einfach. Dass die Mitarbeiter sich dann treffen.
Okay. Wenn wir beide jetzt gematcht sind, und nicht jedes Unternehmen hat ja eine Kantine oder sowas, Location und so weiter, wer macht das?
Bei einem Lunch geben wir die Location an. Wir haben hier zum Beispiel beim Flughafen in München, der ist so groß vom Betriebsgelände, weil das sind jetzt zwei S-Bahn-Stationen sogar auf dem Gelände, die haben irgendwie 15, 16 Kantinen. Da wählt man sogar aus, wo man gut essen kann, damit man nicht dann eine halbe Stunde braucht, um zum Mittagessen zu kommen. Also da findet es in Kantinen statt, virtuell natürlich virtuell. Und bei den anderen Treffen muss ein Ort dann ausgemacht werden, ob das dann Meetingräume sind oder eben eine Cafeteria oder sowas.
Okay, ach, ziemlich cool. Nicht schlecht, finde ich richtig gut. Ich versuche die ganze Zeit mal irgendwas zu finden, was mich stören würde. Habe ich nicht, außer die Tatsache, wie im privaten Leben auch. Ich treffe mich mit jemandem und es passt überhaupt nicht.
Passiert auch.
So. Also muss ja nicht schlecht sein, ne? Also bei einem Date drehe ich mich auch um, dann lösche ich die Nummer oder sage, danke, das passt bei uns irgendwie nicht im Job. Weiß ich nicht, ob das zu schlechter Laune führt und ob die Leute sich das sagen, aber ich meine, ich muss ja nicht mit jedem Kollegen gut Freund sein am Ende des Tages. Aber kann ich das mit angeben, dass ich sage, also dass du zum Beispiel sagst, boah, mit dem Tolga will ich eigentlich nie wieder gematcht werden, das war jetzt so langweilig. Kann ich quasi die Leute nach links swipen oder wie heißt das bei euch?
Also du wirst, wenn du gematcht wirst, wirst du per Standard, per Default nicht mehr gematcht mit den Leuten, damit möglichst viel Diversität drin ist und man sich nicht nochmal trifft. Man muss proaktiv angeben, wenn man sich nochmal treffen will und sagen kann, okay, ich mache ein Flausus Dangle. Gibt es die Chance, dass man nochmal gematcht wird? In der Praxis ist es so, das ist halt einfach auch nur eine Nudge, um Networking zu starten. Wenn wir jetzt so eine Mystery Coffee haben und ein Gespräch haben und uns gut verstehen, sind wir vernetzt und würden uns so wahrscheinlich auch nochmal treffen zum Lunch, ja, für einen Austausch. Und dann sind wir raus als Tool, sondern dann ist die Verbindung da und dann ist es normales Networking. Also wir machen wirklich so diese erste Intro, dieses Nudging und dann läuft es weiter.
Okay, das heißt, wenn es gut läuft, dann werden wir aktiv. Wenn es nicht läuft, dann muss ich sowieso nichts mehr machen.
Genau, also das läuft dann eher aus. Es sind auch die Fälle, wenn du irgendwie gematcht wirst, wir hatten mal Feedback, da ist jemand gematcht worden mit seinem Ex-Chef, weil er da irgendwie rausgemobbt wurde und dann in eine andere Abteilung gegangen ist, ist dann wieder gematcht worden mit dem. Dann, also rein praktisch kannst du es halt auch ignorieren. Also wenn beide da keinen Bock drauf haben, dann ignorieren sie das. Wir hatten auch eine, die hat erzählt, die ist dann mit dem Ex-Freund gematcht worden, zufällig. Die haben sich natürlich dann auch nicht mehr getroffen. Man hat noch ein bisschen, kannst du auch sagen, ich bin total busy, habe gar keine Zeit und dann findet es nicht statt. Also kannst du sie mitstalten.
Ja, okay, gut, das passiert und vielleicht hat man noch die Gelegenheit, sich ein letztes Mal auszusprechen, egal wie die Trennung gewesen ist, man kann noch ein paar Sachen klarstellen. Ja, aber hört sich sehr gut an. Wie groß seid ihr und welches Ziel habt ihr noch?
Wir sind jetzt aktuell 20 Mitarbeiter. Machen diese Vernetzungslösung schon mit 300 Unternehmen weltweit. Und
gehört Amerika offensichtlich sehr stark?
Amerika ist jetzt nicht ist der zweitgrößte Markt nach Deutschland oder nach Dach. Da passiert natürlich viel, weil da viele große Unternehmen sind, die auch weiter sind und die auch die Einstellung haben, ja, wir probieren das mal aus. Also die hören das, finden die Idee gut und dann fangen die an. Und dann laufen nicht 20 Entscheidungsrunden los, sondern es geht alles ein bisschen schneller. Deswegen ist das auch sehr attraktiv. Und wir sind, also ich bin davon überzeugt, mir ist halt wichtig, wirklich diese Menschlichkeit in den Arbeitsplatz reinzubringen, um auch produktiver zu arbeiten und effizienter zu arbeiten. Und meine Vision ist auch, und unsere Vision als Firma ist es, die Arbeitswelt so einen Tick menschlicher zu machen, um da einfach auch wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, die einfach noch, ja, menschlicher zu machen und positiver zu machen und dann auch produktiver zu machen und schöner zu machen. Und da sehen wir noch ganz viel Potenzial, gerade mit den Use Cases, die wir gerade auch angesprochen haben. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das noch sinnvoll zu nutzen und auch wirklich eine Verbesserung zu machen, die greifbar ist. Und wir wollen natürlich weiter wachsen, noch größer werden. Und das ist auch alles nicht so ein Nice-to-have und so ein Spaßfaktor, den wir machen. Da ist auch richtig Kohle drin. Wir haben einen Konkurrenten in den USA, die hatten jetzt letztes Jahr ein Funding von, ich glaube, 50 Millionen Investor mit drin. Also da steckt richtig Musik auch drin in diesem ganzen Matching-Markt und in dem Wissen zusammenbringen, die richtigen Leute zusammenbringen, einfach damit besser gearbeitet wird. Wir sind gebootstrapped, genau. Also wir haben das komplett gebootstrapped gestartet und
jetzt auch. Und seid verschlossen gegenüber Investoren. Kann ja sein, dass irgendjemand das hört und sagt, boah, finde ich gut.
Nee, wir hören uns das an. Wir haben auch ab und zu Gespräche. Bisher, also am Anfang war es so.
Aber wir müssen nicht.
Also wir müssen nicht. Es wäre natürlich gerade jetzt für internationale Expansion vielleicht ganz vorteilhaft, wenn man dann strategischen Investor mit drin hat. Aber ich bin davon überzeugt, ein Business muss auch gut funktionieren und auch positiv funktionieren und sustainable sein und nachhaltig. Und deswegen gibt es uns auch. Also es gibt auch ganz viele Firmen, die das probiert haben zu kopieren. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Und das funktioniert, glaube ich, nicht so, dass man da ganz viel Geld reinbläst und dann funktioniert es nach einem Jahr. Sondern man braucht eben auch Ausdauer und muss mit dem Kunden lernen, auf Feedback eingehen und einfach einen Mehrwert schaffen für Teilnehmer und für Kunden.
Also es gibt ja seit Jahren, weiß ich nicht, in der HR-Welt ist schon alles gesagt worden. Also ehrlich, in der HR-Welt gab es schon jeden Post zu Recruiting und Bindung und Onboarding und Offboarding, egal was, also ist schon alles gesagt. Und auf der Tech-Seite muss ich ehrlich sagen, ich war dieses Jahr, ich war auf 30 Events oder sowas und ich sehe auf der Tech-Seite sehr viel Gleiches, nur mit neuem Anstrich. Es gibt ein paar Ausnahmen dieses Jahr. Ihr seid auf jeden Fall eine von denen, wo ich sage, das macht erstens nicht nur Sinn, sondern es ist halt auch, es trifft dieses Human in Human Resources tatsächlich. Obwohl so ein richtiges HR-Thema, also für mein Verständnis seid ihr kein HR-Thema, ihr seid ein strategisches Thema, aber es ist wahrscheinlich immer über die HR den Einstieg. Aber es ist das tatsächlich so der Fokus auf Menschlichkeit, Austausch, Kollaboration, Wissen. Das kann nicht schlecht sein. Punkt aus. Ne? Und das ist halt, gearbeitet wird immer, egal ob du eine Digitalagentur bist, Produktionsunternehmen. Klar, gibt es halt Jobs, die das zulassen. Ja, wenn ich mit 100 Mann an der Maschine stehe, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Aber die Anwendungsfälle sind einfach da. Und ich glaube tatsächlich, und ich wünsche es euch auch, dass ihr weiterhin die Welt verbessert und die Arbeitswelt verbessert. Und riesen Respekt an das Bootstrapping. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe noch nie einen Investor dabei gehabt, habe mir vieles angehört und immer gesagt so, fühlt sich komisch an mit dem, was die halt wollen. Können auch andere sein, aber ich finde das ganz gut, wie ihr das macht und wünsche euch da auch alles Gute. Für jeden, der jetzt gerade sagt, hey, das ist eine richtig gute Sache, ich kannte das gar nicht, connectet euch mit dem Boy, also richtig netter Kerl. Wahrscheinlich sehen die meisten eh den Yves bei LinkedIn, der ist ein bisschen aktiver. Das ist dieser große, lange, der täglich auch postet, aber connectet euch mit ihm und mit Christoph. Mystery Minds ist echt eine gute Sache. Aus HR-Sicht kann ich sagen, ich habe mich ein paar Tage damit beschäftigt. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas gesehen, wo ich Christoph jetzt triggern konnte und irgendwie.
Ich habe darauf gewartet, das ganze Gespräch.
Nee, ach Quatsch. Also muss man ja. Also Ideen sind halt gut, wie sie sind, ja. Und ich glaube, der einzige Triggerpoint ist, den ich glaube ich mitgeben kann und den du auch mitgehst, ist, versprecht euch keine Wunder, das muss gelebt werden, ne, das Ganze. Ihr müsst das halt auch aktiv machen und wenn das erste Matching halt nicht so gut ist, dann ist es nicht gut, dafür ist keiner verantwortlich. Das Ziel ist ja, die Leute an den Tisch zu bringen. Probiert's aus, jetzt haben wir nicht über den Preis gesprochen, nur so viel, es kostet weniger als ein Kaffee am Tag. Kann man das so sagen?
Kann man sagen, ja. Also zum Kaffee pro Mitarbeiter, pro Monat sogar. Also wenn ihr einen halben Cappuccino pro Mitarbeiter im Monat ausgeben könnt, dann kommen wir da auf ein ganz gutes Pricing.
Okay, ThyssenKrupp jetzt nicht. Die haben jetzt den Kaffee abgeschafft für die Leute, aber die haben auch ganz andere Probleme. Mein Lieber, ich danke dir, dass du da warst. Ich habe jetzt so ein paar Ideen noch gehabt, aber die werde ich im Nachgang noch mit dir besprechen. Bleib gerne noch ein paar Minuten hier. Die Tradition sagt, ich verabschiede mich an der Stelle, sage jedem vielen Dank, connectet euch mit Christoph und Mystery Minds. Und du darfst jetzt einfach nochmal irgendwas loswerden, was du willst und dann mache ich hier kommentarlos zu.
Nee, super. Ganz vielen Dank, Holger, für das tolle Gespräch. Hat dir Spaß gemacht, mich nochmal auszutauschen mit dir und auch die Themen nochmal aus deiner Sicht zu sehen. Das war super interessant. Und an alle Hörer, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, sowas mal auszuprobieren, meldet euch gern bei mir. Wird uns total freuen, da mit euch zusammenzuarbeiten und auch weiter Menschlichkeit in Unternehmen reinzubringen und bei euch auch Mehrwerte zu schaffen. Und ja, bis bald. Danke.